Heute spreche ich ein weiteres Mal mit Franz Reif, Vorstandsmitglied, über die Herausforderungen an der Unternehmensspitze. In den nächsten drei Folgen schauen wir uns drei sogenannte heiße Eisen an. Themen, über die zwar viel geschrieben wird, doch wir schauen uns heute mal an, wie läuft es eigentlich in der Praxis, so ganz konkret. Heute geht es um das Thema Minderleistung bzw. Minderleister. Erstens, was ist ein Minderleistung und wie macht sich Minderleistung bemerkbar? Und zweitens, was tun mit dem Minderleister? Aus dieser Folge werden Sie die besten Tipps von Vorstand Herrn Reif mitnehmen, wie Sie als erfahrener Vorstand am wirksamsten mit Minderleistern umgehen. Also so ganz konkret. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin Gudrun Happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Leben an der Spitze, damit Ihre Visionen Wirklichkeit werden. Ich hatte das Glück, Herrn Franz Reif, Vorstandsmitglied bei der Sparkasse der Stadt Amstetten, also Österreich, kennenzulernen. Er war bereits ein paar Jahre Vorstand in einem anderen Finanzunternehmen und hat im März 2021 in ein neues Unternehmen ebenfalls als Vorstandsmitglied gewechselt. Im Juni letzten Jahres konnte ich ihn für Sie gewinnen, um mal hautnah aus der Praxis zu berichten, wie das so ist, wenn ein Machtwechsel ansteht und man Vorstand wird in einem neuen Unternehmen. Wenn Sie mehr zu dem Thema hören wollen, dann hören Sie bitte unbedingt mal in die Folgen 81, 82 und 83 rein. Sie erhalten einen ungeschminkten Erfahrungsbericht, wie das Leben im C-Level als Vorstand wirklich ist. Wenn Sie heute das erste Mal den Leben an der Spitze Podcast hören, dann empfehle ich Ihnen, sich unbedingt in den Galileo-Letter einzutragen unter der Adresse www.leistungsträger-blog.de. Da bekommen Sie ein paar gute Impulse, wie Sie die Herausforderungen im C-Level-Führungsalltag leichter lösen. In der heutigen Folge geht es, wie angekündigt, um das erste heiße Eisen. Wie gehe ich mit Minderleistern und Minderleistung um? Starten wir gleich rein in das Interview.
Herr Reif, ich freue mich total, heute mit Ihnen zu sprechen. Es ist jetzt ungefähr, also vielleicht nochmal zur Einleitung. Wir haben uns vor ungefähr einem Jahr kennengelernt, vor etwa einem Dreivierteljahr, drei Podcast-Aufnahmen gemacht. Da ging es im Schwerpunkt darum, dass Sie die neue Rolle in dem neuen Unternehmen übernommen haben, also als erfahrener Vorstand in ein neues Unternehmen wieder als Vorstand, wie so Ihre ersten 3,5 Monate waren. Und zwischendurch hatten wir ein bisschen gemailt und hatten auch gesagt, ja, bei mir passiert eine ganze Menge. Und da war ich ganz neugierig. Und heute machen wir quasi ein Update. Ich würde mich total freuen, wenn Sie einen kurzen Abriss geben würden, was ist in der Zwischenzeit bei Ihnen passiert, ganz kurz. Und dann hatten wir uns ein bisschen vorgenommen, wir packen heute mal die drei heißesten Eisen an, die bei Ihnen so auf der Agenda sind und was Sie für Erfahrungswerte gemacht haben damit.
Ja, sehr gerne, Frau Happig. Freut mich sehr, dass wir wieder miteinander sprechen. Ja, einen kurzen Abriss, was ist passiert seit letzten Sommer, Juni in etwa. Ja, wir haben ja uns da sehr ambitionierte Ziele im Unternehmen in der Sparkasse gesetzt. Die konnten wir wirklich alle umsetzen. Ist alles auf Strich und Beistrich umgesetzt worden. Wir haben tolle Aufbruchstimmung im Unternehmen und wir werden auch ein gutes Jahresergebnis erzielen. Das in aller Kürze.
Darf ich kurz einfassen? Weil wenn ich höre, alle Ziele erreicht, dann kommen mir sofort zwei Fantasien. Entweder die Ziele waren sehr gering, das glaube ich bei Ihnen nicht, oder was waren das für alle Ziele, mal ganz grob in der Überschrift?
Also die ersten Ziele betrafen unsere Mittelfristplanung. Da haben wir uns zum Ziel gesetzt, bis zum Jahresende gewisse Kosten, Ertragsziele zu erreichen. Die haben wir erreicht. Dann habe ich einen neuen Kreditprozess in 3 Monaten mit meinem Team implementiert. ein neues internes Kontrollsystem aufgesetzt, also ein bestehendes internes Kontrollsystem auf eine neue Plattform migriert. Und dann haben wir die Organisation komplett neu gemacht, schlanker, effizienter, so dass wir jetzt keine Reibungsverluste haben und wir sehr klar im Organigramm sehen, wer ist für was zuständig. Das war es in aller Kürze.
Wahnsinn. Das in letztendlich gut sechs Monaten, ne?
Ja, stimmt, ja.
Cool. Also herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, ja. Da werden Sie hoffentlich noch viele Anrufe kriegen, die sagen, Herr Reif, ich habe den Podcast gehört, jetzt sagen Sie mir mal, wie Sie das gemacht haben.
Schauen wir mal, ja.
Wir hatten Ende letzten Jahres so auch so drei Themen so als heiße Eisen ausgemacht. Das eine war Minderleistung was tun, das andere Verantwortung ja bitte, so würde ich das mal überschreiben. Und worum geht es eigentlich? Geht es um Qualität oder Quantität? Was ist so wichtiger? Wir hatten als Idee, wir gucken uns alle drei Themen an, aber für jedes Thema nehmen wir uns eine Podcast-Folge vor. Heute sind wir bei der ersten Folge mit der großen Überschrift Minderleistung was tun. Da war bei mir natürlich so die erste Frage, was ist für Sie überhaupt Minderleistung? Oder vielleicht ist es sogar konkreter, was ist ein Minderleister? Also je nachdem, wie Sie es beantworten wollen.
Ja, spannende Frage. Was verstehe ich unter einem Minderleister oder einer Minderleistung? Prinzipiell jemanden, der klar vereinbarte Ziele nicht erreicht. Jemand, der sich unter Anführungsstrichen versteckt in der Organisation oder es tunlichst vermeidet, zusätzliche Aufgaben über seinen Aufgabenbereich zu übernehmen oder versucht, diese mit banalen oder unzureichenden Argumenten abzuwehren. Man muss auch sagen, zum Thema Minderleister oder Erreichung von Zielen muss man als Führungskraft schon sagen, dass sich innerhalb eines Jahres oft Prioritäten verschieben und man das natürlich dann in der Beurteilung der Leistung oder der Minderleistung auch berücksichtigen muss.
Ja, das heißt, ich fasse jetzt mal mit meinen Worten zusammen, es gibt verschiedene Kriterien, an denen Sie Minderleister festmachen, die dann Minderleistung bringen. Ist das richtig?
Ja, ich würde es umgekehrt formulieren. Ich mache an Kriterien fest, dass Minderleistung erbracht wird und die werden von einem Minderleister erbracht.
Okay, also so oder so, es sind zwei Kriterien,
ja.
Ne?
Genau.
Wie sind Sie denn, also nächste Frage wäre, wie sind Sie darauf aufmerksam geworden? Ich glaube, die haben Sie schon beantwortet. Ich habe einfach gesehen, da funktioniert irgendwas nicht.
Ja, aber das ist wahrscheinlich zu einfach gegriffen. Ich glaube, das Thema Leistung, Minderleistung bewegt uns oder begleitet uns das ganze Berufsleben. Einerseits als Mitarbeiter, als Kollege und andererseits auch als Führungskraft. Wie meine ich denn das? Als Kollege, als Mitarbeiter ist man davon betroffen, wenn sich ein Kollege, ein Teammitglied nicht an Vereinbarungen hält, nicht an vereinbarte Ziele hält, dann ist man betroffen. Warum? Weil das im gesamten Teamgefüge nicht gut ankommt. Und da kommt es dann oft zu Irritationen, Eifersüchteleien oder Ähnliches. Und da besteht dann natürlich die Gefahr, dass die gesamte Teamleistung darunter leidet. Und die Kollegen werden sich zu fragen, ja, was ist mit unserem Chef? Sieht er denn das nicht? Warum greift er da nicht ein? Das ist das Thema Mitarbeiter, Kollege. Und wenn man sagt, warum greift der Chef nicht ein, da bin ich dann gleich beim Thema Minderleistung als Führungskraft oder Minderleistung und Führungskraft. Und auch das, denke ich, begleitet uns das ganze Berufsleben, weil wenn man als junger Mensch zum Beispiel eine Führungsrolle bekommt, dann passiert das überwiegend so, dass man aus einem Team ausgewählt wird und dann ist man auf einmal nicht mehr ein Teammitglied, sondern Führungskraft und auf einmal ist es ganz schwierig, Leistung oder Minderleistung zu beurteilen, weil, wie sage ich es meinem Kollegen, mit dem ich vielleicht sogar befreundet bin, auf einmal als Chef, dass er eine Leistung nicht erbringt. Ich denke, das ist schwierig, aber das kann man lernen.
Wie ist das? Mir fällt ein, haben Sie so die Beobachtung gemacht, wenn einer Minderleister ist, dann ist er immer Minderleister? Oder haben Sie manchmal auch die Erfahrung gemacht, naja, sein Umfeld spielt auch eine Rolle. Vielleicht hat er die für sich falschen Rahmenbedingungen oder sitzt am falschen Platz. Wie ist das? Sie nicken.
Das ist eine spannende und richtige Frage, denke ich, weil wenn man so einen Minderleister mal identifiziert hat oder meint, dass da etwas nicht funktioniert, denke ich, ist es wichtig, mal ein Gespräch zu führen, warum etwas nicht funktioniert. Und das kann vielfältige Gründe haben. Das kann sein, dass die Aufgabe nicht passt, dass die Kenntnisse nicht passen. Und da geht es dann darum, sozusagen, wenn der Mitarbeiter will, dann kann man ihn entwickeln, dann kann man ihn unterstützen, dann kann man Maßnahmen ergreifen, um ihn dort hinzubringen, wo es sinnvoll ist, wo es auch für den Mitarbeiter sinnvoll ist. Möglicherweise hilft das auch, ein Team zu wechseln, eine andere Aufgabe zu übernehmen. Aber also es ist für mich nicht automatisch so, eine Leistung wird nicht erbracht und jetzt Schluss und weg mit dem Kollegen oder der Kollegin, sondern das muss man zuerst einmal hinterfragen.
Das heißt, Sie haben, ich vermute mal, das Vier-Augen-Gespräch mit diesem potenziellen Minderleister geführt.
Ja, das führe ich mein ganzes Berufsleben lang, ja.
Woran haben Sie festgemacht, dass er will? Also, wenn ich sage er, dann kann das natürlich immer auch das andere Geschlecht sein. Woran haben Sie festgemacht, dass er will oder nicht will?
Ja, aus dem Gespräch heraus, wie der Kollege oder die Kollegin sich dem Thema nähert. Also, weil der Punkt ist ja, wenn jemand will und aber sagt, er ist überfordert mit der Aufgabe und möchte es aber lernen, dann wird das in der Regel auch ausgesprochen. Ein wichtiges Thema ist auch das Thema Eigenbild und Fremdbild. Das klafft oft sehr stark auseinander. Weil wenn jemand so eine Leistung nicht erbringt, trifft man in den seltensten Fällen auf jemanden, der dann sagt, ja, das stimmt. Sondern er wird in der Regel sehr gute Argumente haben, warum er doch ein Leistungsträger ist. Und da ist es ganz einfach notwendig und extrem hilfreich, wenn man sehr konkrete Beispiele hat, woran man das Thema Nichterfüllung der Leistung festmachen kann.
Wie gehen Sie damit um? Also sehe ich genauso. Das heißt, Sie haben ein konkretes Beispiel, wo Sie sagen, hör mal zu, da ist das und das passiert und dann darf er dazu Stellung nehmen. Wie gehen Sie damit um, wenn er sagt, naja, das konnte ich ja auch nicht, weil die anderen waren schuld, die Technik waren schuld, also es hatte nichts mit ihm zu tun. Wie geht dann für Sie das Gespräch weiter?
Das Gespräch geht für mich so weiter, indem ich versuche dann, das ist dann irgendwie Intuition, Bauchgefühl, Menschenkenntnis, ob das jetzt Ausreden sind oder Ausflüchte sind, ob diese Kriterien oder Argumente, die die Kollegin oder der Kollege anbringt, ganz einfach wirklich auch valide und glaubhaft sind, glaubwürdig sind. Oftmals passiert ja so eine Zielvereinbarung, oder die passiert ja zwischen dem Mitarbeiter und der Führungskraft. Und wenn ich selbst die Führungskraft bin und das Ziel vergebe, dann denke ich mir schon meinen Teil dabei und definiere nicht utopische und unerreichbare Ziele.
Ja, also das heißt, wenn Sie mitkriegen durch das Gespräch mit dem vermeintlichen Minderleister, dass Sie vielleicht ein unerreichbares oder unrealistisches Ziel ausgegeben haben oder die Rahmenbedingungen viel zu eng waren oder Sie gar nicht mitgekriegt haben, dass der noch in 5 anderen Projekten war. Also ich zähle jetzt einfach ein paar Beispiele auf. Dann bleiben Sie weiter im Dialog.
Absolut, ja.
Nur wie geht's dann weiter?
Was ich noch ergänzen möchte, ist, so eine Zielvereinbarung passiert ja nicht top-down, sondern es passiert in meiner Welt halt in einem Diskussionsprozess. Und da schaue ich mir schon genau an, ob jemand schon in 5 Projekten drinnen steckt und ich ihm noch 3 Projekte umhänge oder ob er fachliche Skills nicht hat etc. Also das ist eher auszuschließen. Ja. Und wie geht's weiter? Ja, wie geht's weiter, wenn sozusagen ich nicht den Eindruck habe, dass die Argumente, warum das Ziel nicht erreicht oder die Leistung nicht erreicht wurde, dass die nicht zutreffen, dann würde ich sozusagen der Kolleginnen und den Kollegen sagen, dass man nochmal an dem Ziel arbeitet, sozusagen nochmal draufschaut, eventuell Unterstützungsmaßnahmen anbietet im Sinne von regelmäßigen Austausch etc. etc. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann wird man sich überlegen müssen, ob man noch den Weg gemeinsam gehen kann.
Hatten Sie so eine Situation, dass es nicht weiterging?
Hatte ich mehrmals in meinem Berufsleben, ja.
Okay. Mögen Sie an einem konkreten Beispiel, egal ob aktuell oder weiter her, ist wurscht, mal formulieren, wie das dann weiterging? Also Sie haben gesprochen, der hat eine Chance gekriegt, das hat trotzdem nicht funktioniert. Gibt es noch eine dritte Chance bei Ihnen?
Wenn in diesem Zwischenschritt ein Wille erkennbar war, gibt es natürlich noch eine Chance, aber das ist nicht ad infinitum ausdehnbar. Und wenn dann wirklich gar nichts mehr hilft, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, und da habe ich auch mehrere Situationen in meinem Berufsleben gehabt, wo man anbietet, sich eine andere Aufgabe im Unternehmen zu suchen, was möglicherweise den persönlichen Neigungen oder den persönlichen fachlichen Kenntnissen besser entspricht. Wenn das keine Option ist, sozusagen auch die Möglichkeit anbieten, adäquat aus den Unternehmen auszusteigen. Das hängt dann immer davon ab, von Anzahl der Dienstjahre, die man dabei ist, etc. Und natürlich auch Unterstützung anzubieten, wenn jemand aus dem Unternehmen rausgeht, sozusagen ein Netzwerk zu knüpfen, dass jemand eine faire Chance hat, auch woanders unterzukommen.
Aber das bedeutet, also das Aber können Sie streichen, aber das bedeutet, wenn Sie im Gespräch sind mit jemandem und es funktioniert nicht und Sie aus erkennbar den Willen sehen, ja, ich möchte daran arbeiten, mich verändern oder wie auch immer, dann gibt es 1 bis 2 Möglichkeiten, um es mal so zu formulieren, weil Fehler können ja immer passieren. Wenn Sie aber, ich würde fast sagen, nachweislich die Bestätigung bekommen, derjenige will nicht, dann bedeutet es auch konsequent zu handeln.
Absolut, mit, ja. Das, ne,
mit entweder,
das ist auch entweder im Unternehmen oder quasi auch außerhalb des Unternehmens. Und das ist auch notwendig aus der Hygiene im Unternehmen. Weil wenn die Organisation, die Menschen in der Organisation sind sehr intelligent, wenn da realisiert wird, dass Nicht-Zielerreichung oder Minderleistung nicht konsequent oder keine Konsequenzen hat, dann gewinnt man die Organisation nicht. Dann sozialisiert sich die Organisation und sagt, warum der und ich nicht?
Ganz genau. Ne? Also ich glaube, das ist so das Schlimmste, was man machen kann. Dann 2-3 Mal androhen, wenn nicht, dann und dann passiert nichts. Weil ich genau, meine, ja. Dann als intelligenter Mitarbeiter würde ich ja sagen, wenn 70% reicht und es hat keine negativen Konsequenzen, dann werde ich doch eigentlich blöd, wenn ich 90% bringe, dann das mache ich ja lieber in meiner Freizeit. Also jetzt mal böse gesagt, aber
natürlich.
Das ist so dieses, ist es, ich möchte jetzt mal in 2 Richtungen fragen. Sie können sich an irgendeinen konkreten Fall in der Vergangenheit erinnern, wo es denn tatsächlich der raus durfte. Aus der Orga oder aus dem Unternehmen. Bei einem konkreten Beispiel, wie ist derjenige damit umgegangen?
Natürlich, da ist menschliche Betroffenheit, da ist zum Teil Verzweiflung, da ist zum Teil Ärger. Das hängt von der Persönlichkeit ab. Da habe ich mehrere
Nehmen Sie
Dinge
ein
erlebt.
Konkretes Beispiel. Also es ist vollkommen wurscht, aber dass Sie sich an einen konkreten Fall, muss auch nicht in der jetzigen Orga sein, an einen konkreten Fall erinnern.
Tiefe Betroffenheit und Nichtverständnis, weil der Mitarbeiter meinte, eine Stütze des Unternehmens zu sein.
Wow. Und das heißt, trotz dieser 1, 2, 3 Hilfestellungen und Gespräche hat diese Person, ich nenne das jetzt mal Selbstüberschätzung, beibehalten?
Ja, also das Eigenbild hat sich nicht verändert und hat überhaupt nicht mit dem Fremdbild, das generell in der Organisation vorherrscht, zusammengepasst.
Wahnsinn, das ist ja schon extrem, fast extrem. Also
absolut,
schon
ja.
Oft, ist oft der Fall, aber da haben Sie ja gar keine Wahl. Sie müssen ja reagieren.
Genau, ja, so war es dann auch. Und habe ich reagiert und wir haben einen adäquaten Ausstieg aus dem Unternehmen gefunden.
Okay. Und haben Sie irgendwie im Buschfunk mitgekriegt, was mit der Person passiert ist?
Ja, hat sich verändert, inhaltlich verändert etwas und ist in einer anderen Organisation jetzt.
Okay. Vielleicht hat er ja daraus noch was für sich mitgenommen und gelernt.
Ich hoffe.
Bleiben wir mal bei dem Beispiel, der war dann draußen. Welche Auswirkungen hatte das auf dessen Kollegen oder Team? Ich weiß jetzt nicht, vielleicht sagen Sie noch, war der in einem großen Team, war der eine Führungskraft oder so? Es geht mir um die Auswirkung.
Ja, also der betroffene Mitarbeiter war Führungskraft und war natürlich ein Leiter eines kleineren Teams. Aber insgesamt war es dann so, dass die gesamte Organisation und auch das Team gesagt hat, ja, es wurde schon Zeit, dass hier Konsequenzen gezogen wurden.
Super.
Und das heißt, die Teamleistung oder die Reaktion in der Mannschaft war eine positive und das hat sich auch in der gesamten Organisation positiv niedergeschlagen.
Das finde ich eine total wichtige Erfahrung. Das höre ich nämlich auch immer wieder, dass viele Führungskräfte sich nicht trauen, schlechte Leute oder Minderleister rauszunehmen, weil sie halt immer denken, na, ich habe dann ja vielleicht als Führungskraft versagt oder. Aber ausnahmslos alle die Erfahrung machen, wenn einer, der nicht passt, wenn der rausgenommen wird, ist ein Aufatmen bei den Kollegen und Mitarbeitern. Dann kommt auch, Gott sei Dank, das ist die richtige Signalwirkung, weil Minderleistung hat eine Konsequenz und Leistung wird gesehen. Und in der Regel kriegen sie ihre Ziele und Ergebnisse mit deutlich weniger Aufwand leichter erreicht. War das bei Ihnen auch so?
Ja, absolut. Ne? Absolut. Also es ist quasi ein Ruck durch die Organisation, durch das Team gegangen. Und natürlich war auch, das muss man sagen, ein Teil Betroffenheit dabei, weil der Kollege natürlich man ihn kennt, etc., etc. Aber das ist eine zutiefst menschliche Reaktion und ist auch notwendig. Aber quasi die Leistungskultur hat das auf alle Fälle sehr positiv beigetragen.
Hat es bei dem einen oder anderen auch zu Angst geführt im Sinne von, oh, wenn ich jetzt dem Ralf nicht entspreche, dann bin ich weg hier?
Ich denke nicht, weil alle, die ehrlich und bodenständig arbeiten und ihre Ziele erreichen, brauchen ja keine Sorge haben. Also die Sorge trifft ja nur auf diejenigen zu, die, wie ich eingangs gesagt habe, versuchen, sich zu verstecken oder hinter Argumenten zu verstecken. Mhm. Aber alle diejenigen, die performen, um einen neudeutschen Begriff zu verwenden, die müssen sich nicht fürchten und haben sich nicht gefürchtet.
Super. Was ja im Grunde eine Rückwirkung hat, dass sie sehr authentisch, möchte ich jetzt mal ins bewusst nicht formulieren, aber dass sie sehr klar und berechenbar in ihren Worten und auch in ihrem Verhalten waren.
Ja, das denke ich schon, absolut, ja. Und ich glaube, das ist auch Teil einer Führungsaufgabe sein, dass man sozusagen diesen Führungsanspruch auch klar annehmen möchte quasi in seinen Zielen und in den Dingen, die man tut, auch klar und verständlich ist, ja, und nachvollziehbar ist.
Ja. Vielleicht ist es jetzt ein bisschen schwierig, die Antwort, aber Sie haben ja eine Menge Jahre Berufserfahrung. Wenn Sie jetzt mal so über den Daumen schätzen sollten, wie oft kam das vor, dass Sie einen ernsthaften Prozess mit einem Minderleister hatten? Und wie viel davon haben sich gefangen und wie viele mussten dann raus? Also in eine andere Abteilung oder anderes Unternehmen?
Also die Frage ist ganz schwer zu beantworten, weil ich arbeite jetzt seit Mitte der 80er Jahre sozusagen.
Ich weiß, dass das schwer ist.
Und ich würde sagen, also so den harten Ausstieg, der wirklich ganz harte Ausstieg ist schon ab und an passiert, aber der war überwiegend in der Minderzahl. Mhm. Warum? Weil es gibt auch auf so klare Gespräche mehrere Reaktionen, dass man gar nicht darauf drängen muss, in manchen Situationen, dass sich die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter verändert, sondern es gibt ja auch diejenigen, die sagen, okay, das passt hier nicht, das hat keine Zukunft, ich suche mir einen anderen Platz im Unternehmen.
Ja.
oder parallel verändern sich aus Eigenantrieb, bevor es quasi andere Konsequenzen hat. Ich würde sagen, überwiegend, also es war die Minderzahl, wo man wirklich ganz hart eingreifen musste. Nichtsdestotrotz den Teil zu quantifizieren, der dann gegangen ist oder sich im Unternehmen verändert hat, weil es solche Gespräche gegeben hat, kann man schwer quantifizieren. Aber der harte Ausstieg, glaube ich, das war die Minderheit, ja, Minderzahl.
Und so von der groben Erinnerung, wenn Sie das Gespräch geführt haben und der sich gefangen hat, gibt es da so eine Idee? Vielleicht ist es ungefähr ähnlich zu denen, die sich in andere Bereiche gegangen sind. Vielleicht war es aber auch viel mehr. Vielleicht können Sie sich auch gar nicht dran erinnern, weil das nicht mehr aufgefallen ist.
Also das zu quantifizieren ist ganz hart, aber was man natürlich schon erlebt, es gibt schon Kolleginnen und Kollegen, die dann an sich arbeiten und diese Chance auch ergreifen und die oft dankbar sind, dass das transparent gemacht wurde und ausgesprochen wurde. Und mit den entsprechenden Maßnahmen wie fachliche Ausbildung oder Coaching oder solchen Themen hat sich dann auch bei einigen auch die Performance dann deutlich verbessert. Ja. Und einige sind dann auch durchaus dann den Weg in Richtung Führungskraft gegangen und so weiter und waren auch dann dort erfolgreich. Oft ist es nur so ein Impuls sozusagen, mit dem man auslösen kann, dass sich jemand positiv dann entwickelt.
Ja, das ist nämlich meine Vermutung auch. Also man ärgert sich vielleicht eine Weile über den Minderleister, aber ich mache so die Erfahrung, also deswegen würde ich sagen, wenn man mit den Leuten spricht und in einem relativ großen Anteil wird deutlich, dass er will, aber nicht weiß, wie. Und dass dann wirklich viele Leute noch die Spur kriegen. Ich würde sagen, vielleicht 2/3. Also ist so meine Vermutung. Und 1/3 eher in anderen Bereichen, Organisationen eher ihr Glück finden. Und dann ein kleiner Anteil, der bleibt dann meistens im Hirn hängen, wirklich der, wie Sie es eben sagten, der harte Ausstieg. Ja. Ist das so, würden Sie das so bestätigen? Ja,
das würde ich so bestätigen. Und ich denke, ein Erfolgsfaktor in diesen Gesprächen ist halt immer, wie man in diesen Gesprächen umgeht. Also es muss jedenfalls wertschätzend sein. Also es nützt ja nichts, wenn ich auf den Tisch bringe und sage, jemand ist Minderleister, sondern man muss das schon wertschätzend und gut kommunizieren. Dann wird es überwiegend auch verstanden.
Ja, ja. Ich mache häufig auch die Erfahrung, wenn man dann so wütend ist auf jemanden und am liebsten so, mal, es hört uns ja keiner zu, aber man so denkt so, oh, ich könnte den jetzt ermorden, ne? Dann finde ich so 2 Fragen ganz interessant. Also sich selber zu fragen, was will ich jetzt? Will ich in erster Linie meine Wut loswerden und letztendlich auch verbrannte Erde hinterlassen und vielleicht dafür sorgen, oder dann ist der so sauer, dann geht der, dann kann ich das machen, aber ich muss mir darüber, über die Konsequenzen klar werden, die ich da lostrete. Oder aber bin ich einfach stinkesauer? Okay, einatmen, ausatmen, mindestens 2 Nächte drüber schlafen und dann das konstruktive Gespräch suchen, dann gibt es eine Chance, dass sich was verändert bei dem.
Ja? Absolut, ja. Sehe ich 100%ig so. Und so ein Gespräch gehört nicht spontan geführt, sondern es gehört gut vorbereitet geführt und auch, wie ich gesagt habe, wertschätzend geführt.
Ja, ja. Wenn Sie aus der, was haben Sie gesagt, seit Mitte der 80er, jetzt muss ich mal rechnen, also schon ganz schön lang und davon die meiste Zeit Führungskraft und jetzt auch noch Vorstand. Wenn Sie einem anderen Vorstand oder C-Level ein paar Tipps oder Ideen geben könnten, würden, wie er mit Minderleistern am besten umgeht, was würde Ihnen da einfallen?
Ja, 3 relativ einfache Dinge. Das erste Ding ist Klarheit. Das heißt, klare und auch messbare Ziele vereinbaren. Und nicht vereinbaren, ja, mach dein Daily Business so, dass der Laden läuft. Das ist eigentlich Grundvoraussetzung. Das heißt, klare, messbare Ziele vereinbaren. Das ist die Grundvoraussetzung, dass man überhaupt messen kann, ob Leistung erbracht wird oder nicht. Dann so diese Abweichung von der Zielerreichung, wie ich schon gesagt habe, wertschätzend ansprechen, die Gründe hinterfragen und verstehen, warum ist die Leistung nicht erbracht worden. Gibt es persönliche Gründe, Krankheit im familiären Umfeld, etwas etc. Und kann es hilfreich sein, Ausbildungsmaßnahmen oder Unterstützungsmaßnahmen anzubieten, um da an dieser Ecke weiterzukommen? Mhm. Und das Dritte ist Konsequenzen. Also wenn alles wirklich nicht hilft, dann muss man Konsequenzen ziehen, die in einem Unternehmen ja vielfältig sind. Die reichen von Abmahnungen, mündlicher, schriftlicher, bis halt wirklich auch zu einer Trennung.
Also das heißt, Klarheit und Konsequenz, also Klarheit, verstehen und Unterstützung anbieten, aber so oder so Konsequenz sind im Grunde die mindestens bei Minderleistern die wirksamsten Maßnahmen und Führungsinstrumente. Sehe ich das richtig?
Ja, das sehe ich so.
Also
das
sehe ich so, ja. Ich denke gerade drüber nach, während wir reden, weil das hört sich ja wirklich einfach von den Prinzipien einfach an, ne? Klarheit, verstehen, konsequent. Ich glaube aber, dass das die wesentlichen Dinge sind, die in der Kombination selten gelebt und umgesetzt werden.
Das denke ich auch. Klarheit klingt so einfach, nur es ist, man muss die Dinge dann auch wirklich ansprechen, auf den Punkt bringen und das hat manchmal auch, wie soll ich sagen, mit Mut zu tun. Ja, als Führungskraft muss man durchaus mutig sein und diese Dinge auch ansprechen. Es nützt ja nichts, dass man sich hinter den Dingen versteckt oder verklausuliert, formuliert oder es gar nicht anspricht. Dann hilft es ja nichts und dann wird man auch seiner Rolle als Führungskraft nicht gerecht und dann wird man als Führungskraft zum Minderleister.
Genau, und ich sag mal, alles, da kommt, leider ist es ja so, alles, was sie vorleben, ob sie wollen oder nicht, sie sind ja der totale Multiplikator für das, was in ihrer Orga passiert. Und wenn sie unklar starten, ist es logisch, dass die Mannschaft auch unklar wird. Wenn sie keine Unterstützung anbieten, warum sollten es die anderen machen? Wenn sie nicht konsequent sind, warum sollten es die anderen machen? Und ich sag mal, wenn sie eine Mannschaft von 50, 100 oder 200 Leuten haben, dann ist die Auswirkung gigantisch.
Ne? Absolut, ja, absolut, ja.
Also fassen wir nochmal, Klarheit, das Warum verstehen und Unterstützung anbieten und Konsequenz.
Jawohl, ja.
Super. Wie lange haben Sie gebraucht, um diese drei Sachen für sich so im Umgang mit Minderleistern so auf den Punkt zu bringen?
Wie viele Jahrzehnte? Das dauert schon eine Zeit. Ich denke, man ist mit dem Prozess nie fertig, sondern ich glaube, ich für mich nehme in Anspruch, ich bin ein stetig Lernender. Ja? Okay. Aber ich denke, ich habe es mittlerweile schon gut im Griff. Aber wenn ich mich an so meine erste Führungsrolle erinnere und aus einem Team untergleichen rausgezogen zu werden, auf einmal Führungskraft zu werden, das war auch von meinem damaligen Chef nicht gut kommuniziert. Da ist mir schon ein bisschen schwummelig geworden. Ja. Und dann denkt man, wie verhalte ich mich richtig? Gott sei Dank habe ich gute Ausbildung auf diesen Ebenen genießen dürfen, sodass es dann immer besser wurde. Und natürlich glaube ich, ist es auch ein Stück erwachsen werden oder wachsen. Und aber ich glaube, es gibt am Ende gibt's kein hundertprozentig richtig und falsch, sondern Klarheit, Verstehen und Konsequenzen, das ja, aber der Weg dorthin, das ist ein sehr individueller und sehr persönlicher, den jede Führungskraft dann selbst gehen muss.
Das denke ich auch. Und ich könnte mir vorstellen, dass man das so auf drei so einfache, scheinbar einfache Begriffe reduzieren kann, hat es viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte gebraucht. Absolut. Mir fällt gerade so ein Beispiel ein, das ist schon Jahre her, da hatte ich einen Klienten, haben wir ganz, ganz intensiv zusammengearbeitet in einem Termin und da kam nachher als Schlusssatz so ein Satz, ein Leitsatz raus. Und dann guckte der mich an und sagte, Frau Happig, das ist doch eine chinesische Weisheit. Das hätte ich doch auch in dem Buch nachlesen können. Warum haben wir uns jetzt 4 Stunden gequält? Sagte ich, naja, vor 4 Stunden wussten wir noch gar nicht, wo es hingeht. Und wir hatten auch beide keinen Schimmer, welcher einfache Satz hinten rauskommt. Ne? Und das ist die Kunst oder die Arbeit, die wir gemacht haben, um es auf diesen einfachen Satz zu reduzieren, mit dem er dann arbeiten kann.
Das ist ja spannend.
Ne? Und wenn es, ich sag mal, wenn es häufig mache ich so die Erfahrung, irgendwann wird es richtig leicht. Und dann denkt man so, oh, das ist ja ganz einfach. Aber bevor es leicht war, ist es meistens vorher ziemlich holperig und schwierig und ich gehe auch durch Unsicherheiten durch. Nur ich finde, es macht Sinn, sich das anzugucken und dran zu bleiben, weil es nachher wirklich einfach wird.
Ja, absolut. Also das kann ich nur unterstützen. Und es hat einige Zeit, Jahre gedauert, bis man auch für sich selbst diese Klarheit erlangt, wie man zu agieren hat, ja, wie ich zu agieren habe.
Ja, und wie sie zur Klarheit kommen, ne? Da gibt es ja genau, auch nicht ein Schema.
So. Ja.
Super, ganz, ganz vielen Dank, Herr Ralf. Eine Frage.
Sehr gerne.
Wenn Leute mit Ihnen Kontakt aufnehmen wollen, wie kann man sich, wie findet man sie?
Man findet mich sehr gut auf LinkedIn. Mhm. Findet mich wahnsinnig gut, auf Xing auch, aber Xing bin ich weniger aktiv, aber am besten über LinkedIn.
Okay, das heißt, ich packe die Ihre Kontaktdaten, den Link und so weiter, packe ich wieder in die Shownotes, damit man leicht mit Ihnen in Verbindung treten kann. Ganz,
ja,
ganz
gerne.
Vielen Dank für die erste Folge und wir machen an dieser Stelle einen Cut und ich freue mich jetzt schon auf das nächste Gespräch, Herr Ralf.
Ja, ich mich auch, vielen Dank.
Nun sind wir am Ende der heutigen Folge. Wenn Sie das auch kennen, dass Sie als Vorstand bzw. C-Level Minderleister im Unternehmen haben, dann haben Sie jetzt ein paar pragmatische und praktische Tipps von Vorstand Franz Ralf erhalten. Nun sind Sie dran. Was sind die 3 wesentlichen Punkte bzw. Aspekte, auf die Sie im Umgang mit Minderleistern ab sofort achten wollen? Notieren Sie sich die wichtigsten Ideen und gerne lassen Sie mich daran teilhaben. Wenn Sie wissen wollen, wie unser Gespräch weitergeht, dann hören Sie unbedingt wieder rein. In Folge 105 geht's weiter. Hier spreche ich mit Vorstand Ralf über Verantwortung und wie er die Selbstverantwortung seiner Mitarbeiter gefördert hat. Und in der Folge 106 sprechen wir darüber, wie Veränderungen oder Change-Prozesse im Unternehmen tatsächlich gelingen. Herr Ralf teilt mit uns seine besten Ideen und Impulse aus rund 40-jähriger Tätigkeit als Führungskraft und Vorstand. Sie stecken in einer ähnlichen Situation fest und kommen nicht weiter? Schreiben Sie mir eine Mail an info@galileo-institut.de und oder vereinbaren Sie gern ein kostenfreies Strategiegespräch mit mir. Alle Links zu dieser Folge finden Sie auch in den Shownotes und die finden Sie unter dem Link leistungsträger-blog.de/podcast und hier dann die Folge 104. Teilen Sie gern diese Episode auf allen Kanälen und leiten Sie weiter an alle Personen, die für Sie wichtig sind, Kollegen, Mitarbeiter und Freunde. Abonnieren Sie unbedingt diesen Podcast, damit Sie die nächste Folge nicht verpassen. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze. Ihre Gudrun Happig.